Diesmal spreche ich mit Benjamin Meise. Benjamin wohnt und arbeitet hier östlich von Berlin in Brandenburg und ich wollte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mich mit ihm zu treffen. Benjamin ist Landwirt, er betreibt eine Biogasanlage, etabliert gerade ein großes Agroforstsystem mit Pappeln und ein 500 Hektar Agri-PV-Projekt. In Brandenburg sind die Dimensionen wirklich andere. Aber der Grund, warum ich mit ihm sprechen wollte, ist der, dass Benjamin einer der Gründer von Deutschland Wirtschaft ist. Die DLW ist eine neue Partei, die bei den anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg antreten wird und vor allem die Interessen der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes vertreten will. Die Parallelitäten zu den Niederlanden sind offensichtlich. Nach den Protesten dort hat sich die BBB, die Bauern-Bürger-Bewegung, gegründet und ist prompt zur stärksten Kraft geworden. DLW nimmt das zur Inspiration, kandidiert zunächst hier auf Landesebene und plant danach auch auf Bundes- und EU-Ebene mitzuspielen. Mich interessiert, was die Leute in der Partei so planen. Konkret haben wir über drei Themen gesprochen. Erstens, was sind die zentralen Probleme, die ihr in der Landwirtschaft identifiziert? Und, wichtig, welche Lösungsvorschläge habt ihr? Zweitens, wie wollt ihr die Natur, wie ihr sagt, ideologiefrei schützen? Und drittens, das ist der Elefant im Raum, würdet ihr mit der AfD eine Regierungskoalition eingehen? Die letzte Frage ist vor allem wieder mit Blick auf die Niederlande relevant, wo BBB gerade in einer Regierungskoalition mit Geert Wilders ist, der Person also, die beispielsweise den Koran mit Mein Kampf verglich und ein Verbot des Buches forderte. Leider muss ich sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war über den Mangel an inhaltlicher Tiefe, die von Benjamin kam. Die Kritik an der gegenwärtigen Politik klingt sehr ähnlich wie bei den vergangenen Protesten. Aber Vorschläge, wie es besser laufen kann, kommen nur wenige und wenn, dann auf betriebswirtschaftlicher, aber nicht auf politischer Ebene. Auch bei der Frage zur AfD erscheint der Eindruck, dass in der Partei Menschen zusammenkommen, die sich zum einen nicht positionieren wollen oder, und das erscheint mir mit Bezug auf Benjamin wahrscheinlicher, tatsächlich keine klare Meinung dazu haben. Nach dem Interview bleibt außerdem offen, wie repräsentativ die Aussagen von Benjamin für die Position der Partei sind. Benjamin drängt ja darauf, man solle die Partei nur aufgrund des Parteiprogramms bewerten. Aber das kommt zu kurz. Natürlich muss man gerade bei einer so jungen Partei schauen, wer die Menschen der Partei sind und was die sagen und tun. Ich denke hier vor allem an das Gründungsmitglied Thomas Essig, der auch im von Benjamin kritisierten Taz-Artikel erscheint. Der fällt dadurch auf, dass er in seinen YouTube-Videos unter anderem immer wieder den menschengemachten Klimawandel leugnet und damit ja sehr ideologisch an das Thema Naturschutz herangeht. Für mich jedenfalls ist nicht so wirklich klar, in welche Richtung die Partei sich bewegen wird. Aber hört es euch am besten selbst an. Ich habe wieder Kapitel eingefügt, damit ihr zu den jeweiligen Themen springen könnt. Schaut auch mal in die Beschreibung zur Folge, da findet ihr einige Links zu den genannten Quellen, gerade auch rund um die Diskussion zum Taz-Artikel. Zu guter Letzt muss ich noch einen Punkt klarstellen, den ich im Interview etwas schwammig formuliert habe. In seinem Buch Politik von Rechts denkt der AfD-Spitzenpolitiker Maximilian Krah nicht darüber nach, wie 25 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertrieben werden können. Nein, genau genommen gibt er zu bedenken, dass dies in den nächsten 10 Jahren nicht ohne weiteres möglich sein wird. Das macht den Gedankengang aber natürlich kein bisschen weniger perfide. So, und jetzt geht's los mit dem Interview. Ich habe Lust, in Inhalte reinzugehen. Also ein bisschen haben wir schon was angeschnitten. Und vor allem auf dieses Gefühl, dass was kippt. Ich meine, dass die soziale und auch ökonomische Lage und auch zum Beispiel umweltpolitische Lage einfach sehr und Krieg einfach gerade sehr besorgniserregend ist. Und so, das kriegen ja alle, ich würde sagen, das benennen auch alle Parteien und das ist so ein generelles Gefühl. Und in der Landwirtschaft natürlich auch. Was ich spannend finde an der Landwirtschaft ist ja, dass das Gefühl ja nicht neu ist. Ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit der Geschichte von Protest in Deutschland und gesehen, in den 60ern gab es in den Niederlanden Milchproteste, in den 70ern in Deutschland gegen zu niedrige Gerstenpreise, die Milchdemos 2008. Und ich würde sagen, das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel, dass die Landwirte keine fairen Preise bekommen. Regularien, Bürokratie haben wir. Was sind denn für dich die Probleme in der Landwirtschaft, die ihr angehen wollt?
Ein Kernproblem ist, dass wir an globalen Märkten agieren müssen und unsere Marktteilnehmer oder unsere Wettbewerber im Prinzip zu erleichterten Bedingungen in diesen Wettbewerb treten oder andersrum formuliert, wir zu erschwerten Bedingungen. Also man kann ja zum Beispiel in Indien ein neues Auto für 4.000 Euro kaufen. Damit dieses Auto aber in Deutschland fahren darf, musst du nochmal 10.000 Euro reinstecken, um die ganzen Sicherheitsvorschriften zu erfüllen. Wenn du einen LKW Weizen kaufst, wo auch immer der herkommt, dann interessiert gar keinen, wie der entstanden ist und welche Vorschriften eingehalten worden sind oder nicht. Und trotzdem kostet dieser Weizen, wird zum selben Preis gehandelt hier oder von mir aus in Polen oder so, ne? Das ist und das ist ja bei der Milch genau dasselbe Spiel, ne? Und das führt einfach dazu, dass wir jetzt zum Beispiel sehen, dass die Milch, zum Beispiel in Westeuropa, die Betriebe gehen dort zurück, die Milchviehbestände gehen zurück und in Osteuropa zum Beispiel werden die aufgebaut. Und ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass die Arbeitskraft dort viel billiger ist, ne? Da kann man, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert. Ich kenne die Logik dahinter, die macht auch Sinn. Nach dem Motto, jeder soll ja das machen, was er am billigsten kann sozusagen. Aber gerade Corona hat uns ja gezeigt, oder auch viele andere Störfälle, wenn die Logistik plötzlich gestört wird, weil die Grenzen gefallen sind, weil irgendein Boot im Kanal feststeht oder Piraten, Seewege blockieren oder ein Vulkan ausbricht, eine Pandemie da ist, ein Krieg, das sind ja alles Dinge, die passieren, ne? Und die wir ja auch in jüngster Zeit auch gesehen haben, dann kann das schnell ein Problem werden und dann auch kann diese Versorgung gestört werden. Und ich denke gerade beim Thema Ernährung, beim Thema Energie und auch bei den Medikamenten ist das wichtig, dass wir da auch eine Selbstversorgungsfähigkeit haben.
Ich finde den Punkt spannend, weil eine Sache, die mich an den Protesten verwirrt, und ich habe tatsächlich auch schon einen LSVler zum Beispiel aus der Wesermarsch letztens dazu interviewt, häufig, wenn ich frage, was ist das Problem, wird auf solche Marktdynamiken eingegangen, globale Märkte, Konkurrenz, man kriegt dadurch nicht genug Preise, man bietet sich immer weiter nach unten, Umweltregularien, Lohnkosten und so weiter. Aber wenn es um die Forderung geht, dann wird ja häufig der Punkt Agrardiesel und zu viele Auflagen ins Zentrum gerückt. Das für mich ist, und auch in eurem Parteiprogramm sehe ich diesen Punkt zentral. Deshalb jetzt auch wieder, hast du vor allem diese Marktdynamik benannt, wie passt das für dich zusammen? Diese Forderung, die ja auch im Zentrum in eurem Programm steht und diese Beschreibung, die du jetzt als erstes irgendwie nennst, wenn du über die Probleme in der Landwirtschaft sprichst.
Na, ich finde, dass es sehr gut zusammenpasst. Also das Motto sollte ja sein, gleiche Regeln für gleiche Märkte, ne? Und Agrardiesel, oder die Besteuerung des Diesels, die ist ja sehr unterschiedlich aufgebaut in Europa, ne? Also wir waren in dem Mittelfeld sozusagen, was die Besteuerung anging. Jetzt sind wir, glaube ich, eher im oberen Drittel. Und das ist dann eine Markterschwernis an der Stelle, ganz klar. Und dann haben wir eben nicht mehr gleiche Regeln für gleiche Märkte. Und das ist, das führt eben zu den Veränderungen, die wir eben beobachten, ne? Das ist auch damit ungerecht an der Stelle. Und das ist auch dem Verbraucher gegenüber auch unehrlich, finde ich.
Warum?
Ne, weil dem Verbraucher wurde ja vorgespielt, dass wir ganz hohe Standards erfüllen und so weiter. Und dann kommen die Produkte eigentlich aus ganz anderen Quellen sozusagen, wo diese Standards eben nicht erfüllt werden. Ne? Und ein anderes Problem ist ja auch, aus diesem Globalisierungsgedanken ist ja auch, dass Vielfalt verloren geht. Ne? Also wenn der Logik nach, sage ich mal, in Brasilien Soja eben am billigsten hergestellt werden kann, und das nur von dort kommt, dann bauen die eben auch nichts anderes an als Soja. So, ne? Und das führt ja eben auch zu den Problemen, die wir da sehen mit den Regenwaldrodungen und so weiter. Mhm. Also in diesem System sozusagen müssen wir uns eben bewähren und behaupten und das fällt eben uns zunehmend schwer. Ich vergleiche es immer damit, dass wir Marathonläufer sind, denen eigentlich jedes Jahr ein neues Gewicht sozusagen angehangen wird und das schaffen wir einfach auf Dauer nicht mehr. Ne?
Macht Sinn. Trotzdem noch eine Frage so zu diesem Punkt. Jetzt ist ja ein Umgang nach den Protesten, da geht es ja eigentlich, würde ich sagen, ja nicht nur um Agrardiesel, sondern um allerlei Themen. Es wurde über die Sustainable Use Directive, Pestizide, Pflanzenschutzmittel, über Düngeverordnung gesprochen, über den Green Deal, dass ja gesagt wird, okay, diese Bürokratie belastet uns, die ist super belastend. Und letztendlich wird viel gesagt, okay, wir müssen diese Regularien runterfahren. Ein anderer Punkt, ein anderer Umgang damit wäre ja auch, dass man sagt, wir müssen gleiche Regeln für alle schaffen, weil wir auch irgendwelche Form von Regularien brauchen. Was glaubst du, also wie ist da deine Position zu?
Naja, ganz ohne Regeln geht es nicht, aber man kann es natürlich auch übertreiben und am Ende jede Regel muss ja auch irgendwie kontrolliert werden. Und Also wir haben ja mit der Düngeverordnung schon, was die Pflanzenernährung angeht, sehr, sehr starke Vorgaben. Und wenn jetzt auch noch die Stromstoffbilanz dazu kommt, die ja im Prinzip dasselbe Ziel hat, ja, irgendwo den Nährstoffeintrag in die Gewässer zu reduzieren, dann haben wir quasi zwei Regelwerke für ein und dieselbe Sache. Und selbst die Behörden sagen dann auch, also wir können ja gerne die Stromstoffbilanz machen, aber wir kriegen die doch gar nicht mehr kontrolliert. Ne? Das ist, also wir machen das dann schon für die Ablage sozusagen. Wir produzieren Papier, was erstmal quasi doppelt tut, oder also zweimal für denselben Zweck. Und was am Ende dann auch ja, nicht kontrolliert werden kann. Und dann fragt man sich natürlich, wozu das Ganze dann? Ne? Es gibt ja dieses CC-Werk, ne? Cross-Compliance-Auflagen.
Als Teil der gemeinsamen Agrarpolitik, richtig, wo man Bedingungen erfüllen muss, um Förderung zu bekommen.
Genau, das ist immer weiter aufgeblasen, immer komplexer geworden. Und ich glaube, es gibt vom Land Brandenburg so eine Broschüre, die ist 120 Seiten stark mittlerweile, die CC-Broschüre. Also ich bin sie nur mal durchgeblättert. Und wir sind jetzt, wir sind ja ein Betrieb, der auch, wo wir Spezialisten haben. Wir haben Spezialisten für den Ackerbau und Spezialisten, sage ich mal, für das Herdenmanagement und so weiter. Eine Person kümmert sich nur um also unter anderem auch um die Flächenbeantragung. Ne? Das fällt uns schon schwer, da einen Überblick zu behalten. Ne? Teilweise brauchen wir Berater, die uns da helfen auch. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, dass es gibt ja auch viele Familienbetriebe oder viele Einzelkämpfer, ich frage mich, wie die das alle leisten können. Ne? Also ich finde, das ist einfach absolut überborden worden. Ne? Da wird Arbeit generiert in einer Zeit, wo wir Fachkräftemangel haben. Ne? Also wir, an allen Ecken klemmt es ja. Ne? Also wir haben nicht genug Verwaltungsleute, wir haben auch nicht genug Leute mehr in der Produktion. Ne? Und dann kommt noch eine Regel nach der anderen dazu. So, und die bedeuten am Ende nur Arbeit, ne? Immer mehr Arbeit. Und eigentlich wäre es Zeit, das ein bisschen zu entschlacken wieder.
Stichwort Bürokratie dann. Dass Bürokratie abgebaut werden soll, das wird ja seit Jahrzehnten von immer neuen Parteien, von immer neuen Leuten gesagt. Scheint eine Riesenherausforderung zu sein. Ich weiß nicht, warum es nicht klappt. Warum glaubst du, klappt es nicht? Und wie glaubst du, kriegt ihr es hin, Bürokratie zu entschlagen?
Ja, da muss man jetzt ins Detail schauen. Also warum es nicht funktioniert hat, kann ich auch nicht sagen. Ich bin ja Landwirt, ne? Ich bin kein Verwaltungsfachangestellter oder so. Ich bin auch kein Politologe. Ne? Ich glaube aber, dass, den Eindruck, den ich habe, ist, dass jede Regierung irgendwie, klar wollen die ein bisschen was verändern, aber das kommt dann immer eher so on top. So, ne? Man guckt gar nicht, was ist schon da, was hat vielleicht überhaupt seine Existenzberechtigung vielleicht schon verloren. Also ich meine, es gibt gehört zu haben, dass in Amerika und England das Usus ist, dass Gesetze, wenn die beschlossen werden, da steht ja auch eine Frist mit drin, zu diesem Stichtag wird dann überprüft, ob das Gesetz seinen Job gemacht hat und ob das überhaupt noch zweckmäßig ist. Also es gibt so eine Überprüfungs, Instanz und sowas könnte ich mir auch für Deutschland vorstellen, ne? Finde ich praktikabel und das wäre möglicherweise ein Weg, aber wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen wie Jungfrau zum Kinder gekommen. Ich kann jetzt vielleicht im Detail gar nicht die Fragen so beantworten. Also das muss man sich im Detail angucken. So pauschal wäre ich da vorsichtig, Aussagen zu treffen.
Ich würde nochmal zum nächsten Punkt gehen, weil der sehr gut dazu passt. In eurem Parteiprogramm steht, dass ihr sinngemäß die Natur ideologiefrei schützen wollt. Ich finde diesen Begriff ideologiefrei sehr spannend, weil das natürlich immer ein Kampfbegriff ist. Was ist realistisch und was ist ideologisch? Was heißt das für dich oder für euch, die Natur ideologiefrei zu schützen?
Naja, also klar wollen wir, dass der Natur gut geht, ne? weil wir als Mensch alleine ohne Natur natürlich nicht überlebensfähig sind. Ne? Also wir sind halt Teil dieses Ökosystems und das ist ja auch ein schönes System, ne? Was uns auch, also nicht nur Lebensgrundlage, aber auch, auch Erholung bietet und so weiter. Ne? Also und klar ist es auch nicht schön, Naturzerstörung zu sehen. So, ne? Also ich glaube, da sind wir uns eigentlich alle einig. So, ne? Aber man kann das natürlich, man kann das Thema natürlich auch überdehnen und überreizen. Also wenn man, wenn dann plötzlich öffentliche Mittel ausgegeben werden, ich glaube, hier gab es kürzlich mal, das sind nur so Einzelfälle, die mir da einfallen, aber da wurde irgendwie eine Straße gebaut oder saniert oder irgendwie eine Brücke und was gebaut. Und dann wurden gigantische Summen für die, weiß ich, Umsiedlung einer Mäusefamilie oder sowas investiert. Ne? Wo man sich dann wirklich fragt, ob das auch im Verhältnis noch steht. So, ne? Das muss ja irgendwie alles, finde ich, auch zweckmäßig sein und auch Sinn machen und irgendwie im Verhältnis stehen zueinander. Und ich glaube, dass man diesen Bereich schnell verlässt, wenn es ideologisch wird. Das Thema mit, ich sag mal, gut, ja, spannend, dass die CDU gerade jetzt den Atomausstieg beschlossen hat. So, ne? Klar, wir können ein Endlager haben und klar ist es auch ein Restrisiko in der Technologie, aber wenn dann dafür, ich sag mal, übergangshalber wieder Gaskraftwerke gebaut werden müssen oder so, hat das für mich wenig Logik sozusagen. Ne? Also, und an der Stelle war dann vielleicht die Ideologie, dass gesagt wurde, Fukushima war ja der ausschlaggebende Punkt damals, das müssen wir jetzt beschleunigen, weil uns möglicherweise die Kraftwerke dann irgendwann um die Ohren fliegen, so, ne? Könnten eventuell. Aber naja, das sind eben so kleine Beispiele, wo wir den Eindruck haben, dass eben Parteipolitik möglicherweise vor Sachpolitik steht damit. Gut, sprechen wir über den Wolf, sprechen wir über den Biber.
Genau, die großen Themen finde ich spannend. Beziehungsweise Umweltschutz, wenn wir uns die großen Themen wie Klima oder Artensterben anschauen. Was sind da eure Ideen, diese Themen quasi ideologiefrei in euren Worten anzugehen?
Wir haben ja das Programm sehr einfach zu schreiben. A, weil wir nicht die Zeit hatten, zu sehr ins Detail gehen und B, weil wir selber auch keine 90-seitigen Parteiprogramme lesen würden. So, ne? Und der Wolf ist natürlich so ein Thema. Ne? Also klar hat er seine Daseinsberechtigung, aber es gibt ja auch eben einen Grund dafür, dass er auch hier nicht so gern gesehen war. Ne? Und wenn eben ein Tier, was nachweislich eben dem Menschen zu nahe kommt oder ich sag mal auch in Konflikten führt, weil Weidetiere oder auch selbst Menschen angegangen werden, aus welchen Gründen auch immer, und das beginnt dann eben auch die Ideologie, weil es für uns keine sachlichen Begründungen dafür gibt, dass der eben so geschützt wird, so, ne? Dann haben wir damit ein Problem. Mhm. Auch mit dem Biber hatten wir große Probleme, ne? Also die führten ja zu Wiedervernässung, also die haben gemacht und getan und ihre Dämme gebaut und es wurden Flächen wiedervernässt, die dann im Prinzip nicht mehr für die Lebensmittelproduktion, möglich waren, die vielleicht doch teuer gekauft worden sind vorher. Ne? Dann wurde aber unter Strafe gestellt, diese Biber zu vergräben oder die Dämme wieder zu zerstören. So, ne? Also das sind wenn man das möchte als Gesellschaft, dann ist es okay. Und dann können wir das auch oder kann ich das auch unterstützen. Aber das kann doch nicht nur einseitig dann auf dem Rücken des, sag ich mal, Landbesitzers oder so aus. Also das ist ja wie eine Zwangsenteignung sozusagen. Ne?
Wenn du die Kosten und den Aufwand trägst, aber es nicht entsprechend lohnt, kompensiert.
Ja. Da muss man sagen, okay, wir machen ein Naturschutzgebiet, kaufen die Flächen zusammen als Gesellschaft, dann soll der Biber da machen. Und eigentlich auch gar kein Problem mit, ne? Aber eben nicht irgendwie ein Gesetz erlassen, den Biber kommen lassen und die Konsequenzen irgendwie, ja, ich sag mal, auf einseitig eben ausbaden lassen.
Ja, okay. Und dann nochmal auf die Punkte, ich lege es euch jetzt einfach mal mit in den Mund, korrigiere mich. Nochmal nach den Protesten wurden ja viele umweltpolitische Regularien zurückgenommen, zum Beispiel auf EU-Ebene, nochmal Pflanzenschutzmittel, Green Deal, da wurde einiges zurückgefahren und so. Auch als oder häufig als ideologische Politiken irgendwie dargestellt. Wie stehst du dazu, beziehungsweise die Themen, die diese Politiken irgendwie angehen wollen, die sind ja da. Habt ihr ansonsten Alternativen, wie man es angehen könnte?
Also interessanterweise, aus meiner Perspektive ist Brüssel eingeknickt, weil die Bauern da deutlich intensiver und radikaler protestiert haben, als wir es gemacht haben. Und das war ja auch...
Wie im Sinne von LSV, oder?
Bitte?
Wir im Sinne von LSV.
Nee, wir haben ja immer gesagt, wir wollen keinen Schaden, wir wollen uns auch nicht die Blöße geben, irgendwie, ich sag mal, dass eben negativ über uns berichtet werden. Also wir wollten nicht, dass die Proteste negativ belastet werden. Und ich selbst wurde ja angesprochen, Mensch, willst du nicht mal Misthaufen auf die Straße legen? So? Und dann habe ich gesagt, nee, wenn da einer gegenfährt, dann ist das... Und ein anderer hat sich überzeugen lassen und ist einer gegengefahren. Und das hat ja natürlich dann, das sind so kleine Dinge, die ganze gesamte Bewegung dann belasten, ne? Die, wie gesagt, aus meiner Sicht total ruhig verlaufen ist. Und das ist auch nicht unsere DNA. Also wir sind nicht, also auch wir Deutsche sind, wir ticken ja nicht so, dass wir so radikal protestieren wie die Franzosen oder die Belgier. Und die machen das und das ist auch okay. Die kriegen dann auch nicht so einen auf den Deckel, haben keine Angst, ich weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich, dass die eigentlich dazu geführt haben, dass Brüssel an vielen Stellen eine Rolle rückwärts gemacht hat. Das, was jetzt zurückgenommen wurde, kann ich noch nicht mal mit einzelnen betiteln. Aber das Thema war ja zum Beispiel eben auch, ich denke, Suhr, ne, dass die Pflanzenschutzmittelreduktion, das ist aus meiner Sicht auch ein Stück weit ideologisch. Dahingehend, dass man sagt, also es muss jetzt einfach pauschal, müssen Pflanzenschutzmittel um 50% zurückgefahren werden. Also das Ziel dahinter kann ich verstehen. Ich bin auch kein Freund von ich brauche gar kein Pflanzenschutzmittel, wenn es nach mir ginge. Ne? Aber offensichtlich haben wir noch nicht die geeigneten Alternativen an jeder Stelle. Klar können wir alle auf Bio umsteigen, aber Bio kommt ja auch nicht gänzlich ohne Pflanzenschutzmittel aus. Und so ein bisschen die Herausforderung ist ja im Bio-Bereich eben dass Pflanzenschutz eben auch mechanisch sehr viel passiert. Ne? Und jeder Eingriff im Prinzip auch das Bodenlebewesen stört. Ne? Auch das ist ja ein Thema. Ne? Und eine Möglichkeit, zum Beispiel zu weniger Pflanzenschutz zu kommen, und auch diese, also die, das ist ja auch eine Frage der Resistenzenbildung. Ne? Du kannst ja nicht einfach so die Mittel um 50% kürzen. So, ne? Also auf welcher oder woran wird das gemessen? Ne? Soll jetzt jedes Mittel nur zur Hälfte eingesetzt werden? Soll die Gesamtmenge zu 50% gekürzt werden? So, also und ja, welche technischen Alternativen gibt es dafür? So, ne? Es gibt ja so diese Smart Sprayer, was ich eine super Sache finde, von der technischen Idee her, dass quasi nur, also über ein Kamerasystem im Prinzip nur auf die Hotspots sozusagen gespritzt wird, nicht mehr flächendeckend. Da ist ein gigantisches Einsparpotenzial. Nur technisch sind wir eben noch nicht ganz so weit. Ne? Also ehe die Kamera das erkannt und verarbeitet hat und dann die Spritze die Düsen öffnet, da ist die Maschine schon wieder 20 Meter weiter sozusagen. Ne? Das ist so ein bisschen, aber an sich die Idee ist super. Ne?
Und dann wäre deine Vorstellung, dieses Problem vor allem technisch zu lösen, weil also das eine ist ja, es gibt bestimmte ackerbauliche, sage ich jetzt, das haben wir bei dem Beispiel zu den Praktiken, wie man Pflanzenschutzmittel reduzieren kann. Trotzdem gibt es ja häufig ein Interesse, vielleicht beim Dünger ist es nochmal verständlicher, nicht zu reduzieren, weil du zum Beispiel den Ertrag steigern willst. Das heißt, es gibt ja irgendwie so eine Notwendigkeit für Regularien. Also habt ihr da Ideen, wie man dann da hinkommt?
Über die Regularien hatten wir vorhin schon gesprochen. Klar gibt es Regularien, die Notwendigkeit gibt es in jedem Lebensbereich, ne? Aber vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie in der Landwirtschaft. Wie man es jetzt schafft, Betriebsmittel einzusparen, sozusagen. Also per se sind ja Landwirte generell interessiert daran, Betriebsmittel einzusparen, weil sie ja Kosten auf der Kostenseite stehen. Ne? Also das Interesse ist ja schon groß. Auch hier müsste man ins Detail gehen. Ne? Ich habe einen Kollegen, der konventionell wirtschaftet, der hat seinen kompletten Mais jetzt ohne Pflanzenschutzmittel sozusagen gemacht. Also hat sich einen Hacker gekauft für 70.000 Euro oder so und hat das für sich ausgerechnet. Er sagt, die Pflanzenschutzmittel werden immer teurer, die Auflagen werden immer krasser. Er macht es jetzt mechanisch und fährt sogar besser dabei sozusagen. Ne? Also das ist jetzt finanziell auf jeden Fall von Vorteil möglicherweise für ihn. aus Bodenperspektive, das muss man wieder betrachten. Das Schwierige ist ja am Boden, das Bodenleben ist halt so klein, dass wir es nicht sehen, ne? Und ist aber trotzdem da. Und deshalb übersieht man es auch schnell einfach. Ne? Ich glaube, dass Vielfalt ein Thema ist, gerade was Insekten angeht, dass da das ist auch ein Grund dafür, warum wir eben auch die Agroforce-Systeme angelegt haben, dass wir so, also wir nutzen die auch, also das sind schnell wachsende Pappeln, die wir. Also wir haben auch eine wirtschaftliche Nutzung dahinter, die sollen genutzt werden, um im Prinzip die Wärmekraftwerke von Berlin zu füttern. Und aber trotzdem sind es ja Refugien, ne, in gewisser Weise, ne? Also auch gerade unter diesen Pappeln, also auch wieder, wir dürfen nicht nur oberflächlich gucken, was drunter ist. Also da wird es ein Ökosystem geben, was es vorher nicht gegeben hat, sozusagen. Ne? Und das könnte, also Vielfalt in der Insektenwelt kann, glaube ich, dazu beitragen, zum Beispiel Insektizideinsatz zu reduzieren. Wir haben eigentlich viel, viel Lust auf Pflanzen, auf Bodenpilze, und die mögen natürlich auch keine Fungizide zum Beispiel. Ne? Und das ist auch, wir brauchen teilweise die Fungizide, um, weiß ich, Heimkrankheiten oder Blattkrankheiten irgendwie im Zaum zu halten. Ne? Und auch hier können, wir experimentieren mit Milchsäurebakterien. Ne? Also vielleicht gibt es auch eben auch Alternativen, muss keine technische Lösung sein, ne? Kann dann vielleicht auch eine biologische Lösung sein. Ne? Genau, und was wir so ein bisschen glauben, oder was ich so das Gefühl, was ich habe, ist, dass die Lösungsansätze, die es gibt, dass die vielleicht noch gar nicht so publik sind, weil man muss sich immer fragen, wer hat denn was davon? Ne? Wer hat denn was davon, die Bodenbearbeitung zu reduzieren, oder wer hat nichts davon?
Und was glaubst du da? Also woran denkst du da?
Naja, ich kann mir vorstellen, dass also es gibt ja so die einschlägigen Fachzeitschriften, die leben ja nicht nur von den Abos, sondern eben auch von der Werbung. Und das ist möglicherweise für eine Fachzeitschrift jetzt nicht so gut kommt, wenn sie einen Artikel veröffentlicht, der für ihre Hauptwerbeträger aus der, sag ich mal, chemischen oder aus der Maschinenbauindustrie Alternativen sozusagen für deren Hauptprodukt sozusagen liefert. Mhm. Ne? Also ich glaube, da fehlt dann vielleicht Aufklärung. Ich selbst habe eine Landwirtschaftsschule, also einen Meister gemacht sozusagen. Ich fand das sehr, also es war gut, für mich ein guter Einstieg, weil ich Quereinsteiger bin. Aber habe eigentlich jetzt über Gespräche mit Bekannten, auch mit Beratern eigentlich festgestellt, dass die Möglichkeiten deutlich über das hinausgehen, was eben auch gerade in der Meisterschule, wo man schon denkt, ist schon eine Weiterbildung, irgendwie dargestellt worden sind. So, ne? Also ich glaube, dass es einfach viel gibt, über das zu wenig berichtet wird, und was aber Sinn machen würde, Bescheid zu wissen darüber.
Ich glaube, das Thema, das du da ansprichst, ist ja so ein bisschen zusammengefasst, dass so innerhalb der weiteren Agrarbranche du hast vorhin schon die Milchthematik angesprochen, Molkereien oder Supermärkte oder jetzt der vorgelagerte Bereich, ich sage jetzt mal BASF oder andere Unternehmen, die Pflanzenschutzmittel zum Beispiel herstellen, nicht unbedingt immer die Interessen zusammenliegen. Habt ihr irgendwie auf eurer politischen Agenda irgendwie das Thema zu bespielen?
Naja, ich habe es ja vorhin angesprochen, dass wir auch im Betrieb für uns so ein bisschen den Reiz der regenerativen Landwirtschaft entdeckt haben, auch so ein bisschen als vielleicht auch so als Königsweg zwischen ökologischen und konventionellen arbeitenden Landwirten. Und ich denke, dass es fördernswert ist, ja. Und deshalb steht das auch mit dem Programm drin.
Alles klar. Dann würde ich einmal zum nächsten Punkt gehen. Das ist so ein bisschen Elefant im Raum. Und ich hatte schon vorhin gesagt, dass ich ganz gerne nochmal über BBB und die Niederlande sprechen will. Du hast gesagt, inspirierend für euch, ermutigend. Ich habe auch in einem, ich glaube, Newsletter oder irgendwo bei euch auf der Webseite gesehen, so, lass uns das so wie die BBB machen. Ich glaube, ein Punkt, über den wir reden müssen und der viel interessiert, ist ja, BBB kandidiert, ist jetzt in der Regierung mit PVD, Partei für die Freiheit, PVV, von Geert Wilders, also der Partei eines Menschen, der zum Beispiel gesagt hat, wollt ihr weniger Marokkaner im Land haben oder so. Und letztendlich als rechtsradikal eingestuft wird. Jetzt ist natürlich in Brandenburg Wahlergebnisse, Wahlvorhersage, die AfD ein großes Thema. Und mich interessiert ganz konkret, ob ihr mit der Partei koalieren würdet oder nicht.
Also die Frage kriegen wir tatsächlich oft gestellt. Ich glaube, dass wir die im Detail, was die AfD angeht, für uns noch gar nicht beantwortet haben. Wir haben es erstmal versucht, allgemein zu formulieren. Dass für uns steht ja eben die Sachpolitik im Vordergrund. Dass unter der Voraussetzung, dass man sich in der Sache einig ist und eben auch Grundstandards, wie zum Beispiel das Grundgesetz, eben eingehalten werden, dass wir uns klar egal ob jetzt links oder rechts sozusagen gerichteten Parteien eine Zusammenarbeit vorstellen können. Ich habe kürzlich erst angefangen, mich so ein bisschen eben auch mit der AfD auseinanderzusetzen. Ich hatte jetzt kürzlich mit der Direktkandidatin hier für unseren Wahlkreis gesprochen. Und ich habe, was mich eigentlich interessiert hat, also für mich sind diese Worte links und rechts eigentlich erstmal Worthülsen, die dazu neigen, zu spalten, Schubladen zu bilden. Und ich habe mich selbst informiert so, oder gegoogelt, na Mensch, was heißt denn eigentlich rechts, wo kommt das her und so weiter. Und das kam ja aus irgendeinem Parlament, wo dann, konservative Kräfte, also die konservieren, die vielleicht eher am Alten hängen als an neuen Dingen. Was ich erstmal per se total in Ordnung finde, also Dinge, die gut sind, die bewährt sind, an denen kann man auch konservieren, dass sie eben rechts saßen. So, ne? Heißt rechts dann auch fremdenfeindlich zum Beispiel? Heißt es für mich nicht. Sehe ich an der Stelle nicht. Wird aber oft in einen Topf geschmissen. So, ne? Deshalb finde ich das schwierig. Ist rechts gleich rechtsextrem? Also für mich beginnt das Extreme eigentlich mit der Gewaltanwendung zur Durchsetzung seiner. Das sehe ich, da bin ich mir nicht sicher. Also, aber da kriege ich vielleicht zu wenig Informationen oder sehe zu wenig. Sehe ich jetzt bei der AfD auch nicht unbedingt. Ich sehe nicht das Extreme sozusagen. Ne? Also ich finde manchmal die Beiträge in sozialen Netzwerken sehr grenzwertig, aber das ist ja nicht gewalttätig so. Ne? Also das ist vielleicht.
Ich würde mal zwei, also ich verstehe, glaube ich, diesen Punkt, dass das mit rechts und links, gerade auch weil verschiedene Themen da zusammengemischt werden, dass das schwierig ist. Und ich finde es zum Teil auch Spaltung in zwei Gruppen total schwierig. Bei der AfD ist es ja so, ich habe mich jetzt im Vorfeld auch ein bisschen damit beschäftigt, dass ja zum Beispiel der Spitzenkandidat zur EU-Wahl in seinem Buch offen darüber sinniert, wie 25 Millionen Menschen aus Deutschland vertrieben werden könnten. Björn Höcke hat in der Rede gesagt, wir könnten gut mit 20-30% weniger Menschen in Deutschland leben. Und die Brandenburger AfD setzt sich offen für Remigration, also Ausweisung von Menschen aus. Das sind ja Punkte, egal ob wir die jetzt rechts oder links nennen, wo man einfach sagen kann, okay, sind das Positionen, mit denen man trotzdem koalieren könnte, auch wenn jetzt, sagen wir mal, im Dorf irgendwo eine Sachebene gemeinsam ist, oder würdet ihr da klar eine Grenze ziehen? Und ich kann verstehen, dass da irgendwie eine Genervtheit ist, wenn ihr über Themen reden wollt. Ja, lass uns über Themen reden und nicht mal über diese Frage, aber gleichzeitig für Menschen, die wählen, ist das ja eine sehr zentrale Frage.
Ja, ist wichtig. Also ich habe versucht, mit der Kandidatin eben genau das Thema, also da dachte ich, ist jemand von der AfD, der auch so ein bisschen die Interna sozusagen kennt und auch herausfinden. Ich habe im Prinzip versucht, über direkte und indirekte Fragen herauszufinden, ob sie per se fremdenfeindlich sind. So, ne? Und vielleicht, um das mal zusammen zu schmelzen, ich glaube, ihre Aussage war, dass es ein demografisches Problem gibt in Deutschland. Also wir haben die Alterspyramide kippt im Prinzip. Wir haben immer weniger Leistungsträger und immer mehr Leistungsempfänger sozusagen. Und diese Lücke, die da im Prinzip entsteht, die gibt es ja zweierlei Methoden oder Möglichkeiten, die zu schließen. Man kann das eben über Zuwanderung machen. Das ist ja den Weg, den viele Länder gehen, wir auch. Und man kann das auch über den Weg der eigenen Reproduktion machen sozusagen. Ja, sie sagte an der Stelle, würde sie die eigene Reproduktion bevorzugen, hat jetzt aber auch kein Problem mit Arbeitszuwanderung oder so. Also wenn das jetzt die kurzfristige Möglichkeit ist oder die Chance ist, dann war das für sie in Ordnung. So, ne? Ob das jetzt Parteiprogramm ist oder so, kann ich jetzt auch nicht sagen. Parteien sind ja erstmal ein Konglomerat von Menschen, die auch nicht immer alle gleich denken. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Strömungen und Gedanken. Am Ende, und das haben auch bei uns, und am Ende versucht man aber, und das ist ja vielleicht auch die Leistung von der Partei, dass dass man irgendwie einen mehrheitsfähigen Konsens zu finden und den dann eben auch in ein Programm gießt sozusagen. Ne?
Und da steht ja bei der AfD Brandenburg, deswegen finde ich das so spannend, ihr seid ja quasi keine als Partei in die Richtung, die ihr jetzt gegangen seid, ja nicht mehr eine Bewegung, wo man sagen kann, keine Ahnung, ich bin auch sehr interessiert, mit allen Leuten im Dorf irgendwie zu reden. Aber meine Frage ist ja nicht, ob ihr mit den Leuten redet oder vielleicht auch außerhalb der Politik oder so, vielleicht auch Projekte zusammen anschaut, sondern ob ihr mit der Partei auf Landesebene, die sich offen für Remigration und damit Ausweisung letztendlich von Leuten einsetzt, ob ihr mit denen koalieren würdet. Das ist ja eine andere Frage.
Ich habe erstmal versucht, für mich zu ergründen, ich bin nicht fremdenfeindlich. Ne? Ich war in meinem Leben, ich bin selbst, die Hälfte meiner Familie kommt aus dem Ausland. Ich war selbst, habe viel Zeit im Ausland verbracht. Ich war selbst der Ausländer sozusagen. Ich bin da schmerzfrei. Aber das ist ja ein Thema, was viele Leute umtreibt, eben diese Frage. Und nicht jeder tickt so. Ne? Und wir haben, also wirklich ein beachtlicher Teil unserer Belegschaft spricht auch kein Deutsch oder kommt nicht. Also ich weiß sehr sicher, wie angewiesen wir sind auf Migration auch, ne? Und wenn wir hier wenn wir hier Leute, die kein Deutsch sprechen sollten, ausweisen, dann kann ich den Betrieb schließen, ne? Also das ist mir klar, ne? Also wenn es jetzt aber diese Wünsche gibt der Auswanderung, die ja offensichtlich dieses Ziel kommt ja nicht von ungefähr. Also das scheint ja eine kritische Menge an Menschen zu geben, die das befürworten. Sonst würde wahrscheinlich die AfD auch nicht so erfolgreich sein. Da muss man sich eben schauen, wer soll denn da, also um welche Menschen konkret geht es denn? Geht es denn um Leute, die schon seit Generationen leben? Geht es um Leute, die ihren Anteil tragen am täglichen Leben, oder gibt es so Leute, die vielleicht einen illegalen Aufenthaltstitel oder gar keinen Aufenthaltstitel haben, die möglicherweise kriminell sind, die möglicherweise nur Leistungen empfangen sozusagen?
Bei den Vorschlägen, die K. zum Beispiel diskutiert hat, geht es einfach um Menschen mit Migrationshintergrund, selbst Menschen mit Pass, mit deutschem Pass. Dass darüber nachgedacht wird, wie die über die nächsten 10 bis 20, 30 Jahre ausgewiesen werden können.
Also das wäre für mich ein No-Go. Also mit solchen Ideen kann ich nichts anfangen. Mhm. Also ich habe, also auch gerade die Viadrina, die war ja, die Hälfte der Studenten kam ja aus dem Ausland auch, ne? Und auch Berlin vor der Haustür. Wenn du siehst, es gibt Generationen, die jungen Generationen, die sind, also wenn du die Augen zumachst, mit denen sprichst, du würdest nicht erraten, woher die kommen, ne? Oder was sie für Wurzeln haben, so, ne? Warum soll man solche Leute ausweisen, ne? Also das ist für mich persönlich ist das ein Teil von Deutschland. Also da habe ich überhaupt gar keine Sorgen, ganz im Gegenteil. Das wären Sachen, die ich nicht akzeptieren könnte. Also.
Ja. Das heißt, nochmal auf diesen Punkt zurück, ob ihr mit der Partei koalieren würdet. Ich habe das jetzt so rausgehört mit einem Ohr, dass es ein Punkt ist, den ihr auch noch einfach intern diskutiert. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass du dich da jetzt noch nicht festlegen willst. Ist das was, wo ihr euch noch vor der Wahl festlegen werdet?
Das weiß ich nicht. ich weiß es nicht. Die Themen, die du jetzt angesprochen hast von der AfD, du sprachst ja von Gedanken.
Mhm. Von Spitzenkandidaten. Also Maximilian K. oder Björn Höcke sind ja Namen, die bekannt sind. Und auch im Parteiprogramm von Brandenburg steht ja auch.
Genau, also das sind ja eigentlich die interessanten Themen. Ne? Also Gedanken kann man sich ja viele machen und auch sich zu vielen Themen auch austauschen. Und auch jeder darf seine Meinung haben. Und auch das gehört zur Demokratie und zur Meinungsfreiheit dazu, dass man auch unbequeme Meinungen haben kann. Aber eben ist die Frage, was man eben daraus macht. So, ne? Wo findet man den Konsens, sodass eben für alle Leute passt? Und denen würde ich dann, das Einzige, was für mich griffig ist, sind eben Dinge, die erstmal niedergeschrieben sind oder beschlossen sind. So, ne? Wenn die AfD Brandenburg einen Beschluss machen würde, alle Ausländer von heute auf morgen auszuweisen, dann wäre es für mich ein No-Go.
Das ist ja gegebenenfalls schon zu spät. Ne? Also wenn die genug Macht haben, um das durchzusetzen. Also den Punkt, den ich halt sehe als Risiko, ist halt, dass sie ja gar nicht in ihr Parteiprogramm diese Punkte schreiben können, in ihrem Extrem. Also Remigration ist ein politisches Ziel von AfD Brandenburg, aber auch so, dass es halt verfassungskonform bleibt, weil sie ja sonst auch einfach rechtliche Probleme kriegen würden. Deswegen ist ja offensichtlich, dass es nicht in ihr Parteiprogramm drinstehen kann, in dieser extremsten Gedanken.
Auch wenn ich jetzt die Frage nicht beantworten kann, hatte ich kürzlich Dinge, die mich sehr verunsichern und die mich sehr nachdenklich gestimmt haben, Ereignisse. Wir hatten ein Interview mit der Taz.
Just Maureen.
Mit Just Maureen, genau, den ich am Telefon total sympathisch und intelligent finde. Und wir hatten von ihm Anfragen bekommen, die wir innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von weniger Stunden sozusagen beantworten sollten, was wir auch gemacht haben, aber vielleicht nicht so konkret, wie er sich das erhofft hatte. So, ne? Also wir haben das allgemein gehalten. Die Anfragen und die Antworten dazu findet man auf unserer Webseite. Und der Herr Maureen hat dann im Prinzip, ich wurde gewarnt im Vorfeld, dass man da vorsichtig sein muss, mit dem man... hat aus meiner Sicht einen sehr manipulativen Artikel über uns geschrieben, der uns eigentlich in eine Ecke gestellt hat, an der ich mich nicht sehe. Ich weiß, dass wir Mitglieder haben, die, die provozieren oder die öffentlich Dinge sagen oder gesagt haben, die nicht jeder so unterstützt und die auch ihre Vita haben, ne? Wie jeder von uns eine Vita hat. Aber also aus meiner Sicht wurde... hatte der Maureen ein klares Ziel von dem, was er kommunizieren möchte und im Vorfeld und hat quasi sich aus der Wahrheit selektiv die Dinge rausgenommen. Also ich sage nicht, dass er etwas fachlich verkehrt ist, dass er lügt, das sage ich nicht. Aber er hat nicht objektiv formuliert, er hat nicht objektiv geschrieben, sondern sehr selektiv.
Ich packe mal den Artikel in die, den Link, in die Links.
Für ja, bitte auch unsere Stellungnahme dazu. Und das fand ich, das hat mir sehr zu denken gegeben. Also ich hatte eigentlich immer erwartet, klar kann man, gibt es ein bisschen tendenziöse Journalisten so, ne? Kann man Dinge auch von der einen oder von der anderen Seite betrachten, aber also an der Stelle fand ich es extrem manipulativ und unfair einfach. Und ich habe mich selbst nicht wiedererkannt an der Stelle, ne? Mhm. Also weil ihm auch nicht interessiert hat, was die anderen Mitglieder, also er hatte ganz diesen Fokus auf, ich sag mal, 2-3 Leute, so, die ihm irgendwie politisch auf den Zeiger gehen möglicherweise, ne? Und aber der Rest, der uns ja auch ausmacht, der ist komplett ausgeblendet worden. Ja. Ne? Und dann hatte mir eben diese Spitzenkandidat von der AfD auch eine Episode erzählt, die sagte, dass sie über ein paar Monate während eines Wahlkampfs von einem Spiegelreporter betreut wurde oder begleitet wurde und am letzten Tag sagte er wohl zu ihr, ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber das ist nur so eine Geschichte, die irgendwie, die mich auch dann weiter nachdenklich macht, sagte dann wohl dieser Reporter, ich weiß gar nicht, ob es der Spiegel war, ob ich das so sagen darf, aber dass er extreme Gewissensbisse hätte, weil das, was er jetzt also gesehen hat während seiner Reportage, wenn er als reiner Journalist, als unabhängiger Journalist schreiben würde, würde er etwas ganz anderes schreiben als das, was er jetzt schreiben wird.
Und also so ein bisschen so dieses Thema, dass Medien nicht, oder jetzt, du hast jetzt zwei Taz und Spiegel, vielleicht kann man es auch in gewisser Weise allgemeiner, wenn ich dich da richtig zusammenfasse, die Themen verzerren.
Das ist der Eindruck, der sich da aufdrängt. Ne? Und das ist ja, und die Medien haben ja auch eine Macht, ne? Und wir sehen das ja auch, in anderen Ländern, in Polen oder in Ungarn, wo ja auch die Medien auch durch die Machthabenden sozusagen, und das kritisieren wir ja stark, ne? Also genutzt oder missbraucht werden. Und dann habe ich den Eindruck, dass wir das ja selber auch machen, möglicherweise. So, ja. Ne?
Und ich finde es spannend, dass das Thema Medien jetzt schon mehrmals angesprochen hast. Du hast ja auch von der Fachpresse und den Einfluss von Werbeeinnahmen auf, ich weiß es nicht, ich sage jetzt mal Topagara heute, du hast die Namen nicht genannt, aber so die Standardmedien, denke ich mal, im landwirtschaftlichen Bereich genannt und jetzt auch den Punkt. Und ich verstehe, dass da dieser, ich habe den Artikel noch nicht so genau vor Augen, aber sein Frust da ist. Die Thematik bleibt aber trotzdem, ich würde sagen, für mich relevant. Ich glaube, ich habe einen Blick darauf, dass verzerrende Sachen in den Medien oder in allen möglichen Medien auch irgendwie passieren. Trotzdem nochmal diese Frage zur AfD ist halt für mich, ich will jetzt nicht in Brandenburg, aber wäre für mich halt sehr zentral, ob ich quasi, wenn ich für euch wähle, damit das Risiko eingehe, dass eine AfD-geführte Regierung möglicher wird. Deswegen stelle ich diese Frage und ich würde es jetzt einfach hier vielleicht auch lassen, weil ich ja nicht das Gefühl habe, dass du da gerade dich positionieren willst oder kannst. Nee,
also ich kann es nicht, weil ich mich noch nicht intensiv genug mit der AfD auseinandergesetzt habe. Ich höre immer nur Fragmente und Fetzen. Das ist für mich, also ich versuche ja für mich selbst auch irgendwie ein objektives Bild zu machen. Aber ich nehme eben wahr, dass es da eine sehr große Angst gibt vor der AfD. Mhm. Und ich nehme aber auch wahr, dass sie, das nehme ich auch aus den Gesprächen von vielen Bürgern auch wahr, dass die, dass sie doch auch einen erheblichen Teil der Bevölkerung in ihrer Meinung repräsentieren. Also das ist so mein Eindruck. Und auch das, finde ich, ist Demokratie. Also ich hatte jetzt hier kürzlich einen Kunden, wir haben hier eine Milchtankstelle und ich spreche auch mit den Kunden und habe da noch Unterschriften, Unterstützerunterschriften gesucht. Und da war einer, er sagte, nee, also da muss eine Brandmauer hin zur AfD und da darf überhaupt nichts passieren. Und jetzt kriegen wir wieder Zustände, weiß ich wie, 45 oder so. Und ich bin ja auch sozialisiert im Nachkriegsdeutschland in einer katholischen Schule. Und klar will ich kein neues, kein viertes Reich oder so. Ne? Und wobei ich auch glaube, dass heute, dass die Menschen sind, wir sind genetisch genauso wie vor 50 Jahren. Und ich glaube, dass die Kinder an anderer Stelle in den Brunnen fallen und wir uns in 50 Jahren von unseren Enkeln dann auch wieder die Frage stellen lassen müssen, warum habt ihr nichts gemacht oder so. Ne? Und dann sagen wir haben nichts gewusst. So, ne? Also, aber wenn jetzt doch ein erheblicher Anteil einer Bevölkerung eine Partei wählt, ist das nicht undemokratisch und intolerant, wenn man sich versucht, von diesen Menschen abzugrenzen, von dieser Partei abzugrenzen, wäre es nicht demokratischer und wäre es nicht zielführender, wenn man nicht versucht, Brücken zu bauen und Lösungen zu finden, Ursachen zu ergründen. Also wo kommt möglicherweise, nehmen wir mal an, es ist wirklich ein Fremdenhass da, wo kommt dieser her? Also gibt es da vielleicht auch Ursachen für? Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute, die besonders tolerant, viel Toleranz predigen, eigentlich im Moment sehr intolerant sind.
Das ist ja immer die ewige Frage, wie tolerant ist man den Intoleranten gegenüber. Das ist ja eine Frage, die ja immer wieder auch in der Geschichte immer wieder hochkommt. Ich finde es total spannend, dass ihr ja auch in eurem Parteiprogramm und in der Kommunikation ja auch sehr versucht zu sagen, hey, da sind echte Bedenken oder du hattest gesagt, da ist so ein Gefühl von, es kippt oder irgendwie solche Sachen in der Bevölkerung, dass ihr euch das anschauen wollt und gucken, wie ihr damit umgehen wollt. Ich glaube, das ist für mich eine Frage. Ich wiederhole es noch einmal, aber du brauchst nicht drauf eingehen. Eine andere Frage ist ja ganz konkret diese Koalition mit einer Partei, die halt sehr extreme Lösungen, die ja letztendlich verfassungswidrig wären, verfolgt. Vermutlich, also ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht genauso sagen, weil die Partei das natürlich in dem öffentlichen Statement nicht sagt, aber was ich vorhin meinte mit Björn Höcke, Maximilian Krah, diverse Individuen in der Partei, halt diese Ziele verfolgt.
Ist eine Frage, die wir uns intern klären müssen. Im Moment stehen wir voll. Wir sind ja alle berufstätig, wir machen das alles nebenberuflich. Wir haben sehr, sehr wenig Zeit für irgendwas. Wir müssen das alles, ich sag mal, im Galopp erledigen. Das ist eine Frage, die wir uns einfach selbst noch nicht beantwortet haben. Also vielleicht schon gestellt, aber selbst noch nicht beantwortet haben. Außer mit dem Satz, in der Sache einig und eben dem Grundgesetz treu. Und wenn denn die, und das ist vielleicht eine Frage am Ende, die ich mir selber stelle, ist, wenn denn die AfD so, so rechtsextrem und so verfassungsfeindlich ist, warum gibt es sie dann? Ne? Also warum lässt denn, es gibt doch Institutionen, die genau dafür da sind, diese staatskonform oder die Rechtsstaatlichkeit einer Partei auch zu kontrollieren und zu überwachen. Und also warum wird sie zugelassen? So, also dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie sie vielleicht, oder dass man gar nicht so viel Angst vor ihr haben muss, wie man vielleicht hat. Ich weiß es nicht. Das ist nur die Frage, die ich mir stelle. Wie gesagt, ich bin kein Politologe. Ich habe mich da leider wahrscheinlich zu wenig auseinandergesetzt bisher.
Letzte Frage. Ist Dezember, du schaust zurück auf das Jahr. Was muss passiert sein, damit du zufrieden bist in Bezug auf TLW?
Naja, ich wäre ganz zufrieden, wenn wir das Thema der Steuererhöhung vom Tisch haben. Das ist ja das, wofür wir also glühen und antreten auch. Alle anderen Themen sind eigentlich auch wichtig, aber wir wollen ja Druck aufbauen, ne? Also wir versuchen ja zu ergänzen zur bestehenden Verbändelandschaft, wollen wir zusätzlichen Druck aufbauen. Wir wollen keinen Bauernverband ersetzen, wir wollen keine LSV2 sein, wir versuchen einfach einen anderen Weg zu gehen. Und die Ziele sind aber dieselben, ne? Und wenn der Druck dazu führen sollte, dass eben andere Parteien sagen, okay, also jetzt fangen die Bauern an, schon eigene Parteien zu gründen, jetzt müssen wir ihnen vielleicht doch ein bisschen entgegenkommen und dann am Ende dann dasteht, okay, wir erfüllen eure Forderungen vielleicht mehr, als wir das bisher gemacht haben, dann fände ich das schon cool.
Super, Benjamin, danke dir.